Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview mit Sarah Menne von der Bertelsmann-Stiftung führen darf. Sarah, du bist ja Senior-Projektmanager bei der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu dir sagen. Was ist so dein Background? Was machst du bei der Bertelsmann-Stiftung und was sind deine Themen?
Ja, hallo Katrin, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und euch für unsere Themen interessiert. Ich bin von Haus aus eigentlich Volkswirtin und habe mich viel beschäftigt mit Bildungsungleichheit, Bildungsabbrechern und bin über diese Themen Folgekosten unzureichender Bildung auch in die Stiftung eingestiegen und bin da jetzt seit über 10 Jahren beschäftige mich da sehr mit den Themen Kinderarmut, aber auch Beteiligung von jungen Menschen und besseren Bildungsmöglichkeiten.
Also alles auch wirklich hochaktuelle Themen, finde ich, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, in der wir immer noch nach wie vor stecken, glaube ich, dass das sicherlich auch ganz extreme Auswirkungen auf dieses Thema hat. Aber unabhängig davon ist Bildung ja wirklich ein hochspannendes und auch brisantes Thema, merke ich immer wieder. Wir sind ja von der Peter-Gläsel-Stiftung aus, sind wir ja auch Träger der Peter-Gläsel-Schule und da wird ja auch ein Bildungskonzept umgesetzt, was es so vorher noch nicht gegeben hat, das PT-Bildungskonzept. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt zu hören, wie auch so eure Studienergebnisse vielleicht auch unterstreichen, dass es ein guter Weg ist, was die Peter-Gläsel-Schule da macht. Von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir und danke dir auch, dass du bereit bist, uns von deiner Arbeit und auch von ganz verschiedenen Studienergebnissen zu erzählen.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht steigen wir mal so direkt ein. Du hast ja ein ganz großes Projekt, das heißt ja Politik vom Kind aus denken. Und als ich das so gelesen habe, kam mir sofort so dieser Gedanke, Politik vom Kind aus denken. Das ist erstmal für mich eine ganz so gefühlt eine große Diskrepanz. Also Politiker, die sind ja irgendwie so gefühlt weit oben, haben relativ wenig Kontakt jetzt gerade auch zu Kindern, sage ich jetzt mal, oder zu den kleinen Menschen in der Bevölkerung. Und wie ist denn da eure Erfahrung aufgrund der Studien, die ihr jetzt gemacht habt? Werden denn Kinder und Jugendliche eigentlich gehört, wenn es um Entscheidungen geht, die sie direkt betreffen? Jetzt beispielsweise von der Politik?
Das ist eine ganz wichtige Frage, dieses Thema, also dieser Slogan, Politik vom Kind aus denken, das sagt sich so einfach. Mhm. Und das sagen auch viele PolitikerInnen eben in ihren Texten. Und ehrlich gesagt, auch wir im Projekt sind so gestartet, dass wir gedacht haben, okay, wir brauchen eine neue Politik, die Kinder ins Zentrum rückt und wirklich von ihnen aus denkt. Und so haben wir einige Jahre gearbeitet, bis uns mal aufgegangen ist, also die Kinder und Jugendlichen selbst haben wir eigentlich überhaupt nicht gefragt. Dabei sind sie doch die Expertinnen ihres eigenen Lebens, ihrer Lebenswelt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem in Deutschland. Wir haben zwar auch auf unterschiedlichen Ebenen Mitwirkungsmöglichkeiten für junge Menschen, zum Beispiel Jugendparlamente oder Jugendräte. Auch an Schulen und Kitas gibt es ja Mitbestimmungsmöglichkeiten. Aber die gehen eben oft nicht weit genug und junge Menschen wünschen sich eben oft auch Beteiligungsmöglichkeiten in Bereichen, die sie und ihr Leben, ihre Interessen wirklich betreffen. Und sie wünschen sich, dass wir Erwachsenen sie als Expertinnen wahrnehmen und nicht nur als Lernende, Werdende, die es zu beschützen gilt und deren Chancen es im Blick zu halten gilt. Sie können da selbst auch viel mitreden und da glaube ich, haben wir alle Erwachsenen noch viel aufzuholen.
Ich habe auch gesehen, ihr habt ja jetzt auch vor recht kurzer Zeit eine interessante Studie veröffentlicht, die heißt Children's Worlds Plus. Und kannst du da mal so ein, es ist natürlich immer schwierig, das jetzt so auf einige Punkte runterzubrechen, aber was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie? Was wünschen sich denn eigentlich Kinder und Jugendliche? Ihr habt sie ja gefragt.
Ja, ganz erstaunlich haben Kinder und Jugendliche uns sehr wichtige Themen mitgegeben, wie Vertrauen, Zugehörigkeit, die sie vermissen, gerade auch an Schulen und Institutionen eben. Ganz wichtig für sie ist auch Sicherheit, aber eben auch Selbstbestimmung und die Möglichkeit, sich aktiv einbringen zu können. Mhm. Und so ein ganz wichtiges Ergebnis der Studie war, dass sich wirklich ein großer Teil der jungen Menschen nicht ernst genommen fühlt und unzureichend beteiligt fühlt. Also mal so eine Beispielzahl, nur etwa ein Drittel der 14-Jährigen können aus ihrer Sicht an Schule mitbestimmen. Dabei wünschen sich das einfach viel, viel mehr. Und das ist ein wirklich krasses Ergebnis, wo wir jetzt hinschauen müssen, dass sich das ändert.
Ja, das ist ja etwas, was an der Peter-Gleser-Schule, finde ich, auch wirklich sehr gut gemacht wird. Da, bis dahin, dass die Kinder auch sogar mitentscheiden durften, wie das Gebäude aussehen soll, in das sie jetzt vor kurzem eingezogen sind. Also da wird Beteiligung ganz groß geschrieben. Und da merken wir auch, dass die Kinder da wirklich mit Feuereifer dabei sind und sich gerne einbringen. Und das unterstreicht das auch nochmal, was du jetzt gerade auch berichtet hast.
Ja, da haben wir wirklich viele Zitate auch dazu, dass junge Menschen dann sagen, naja, wir können dann so Kleinigkeiten mitbestimmen, zum Beispiel irgendwie, wo die Klassenreise hingeht. Aber wie unser Schulalltag aussehen soll, vielleicht auch welche Themen wir wie behandeln, da sind wir außen vor. Zu der damaligen Zeit war zum Beispiel auch diese Diskussion G12 oder G13 ganz groß. Und in der Befragung hat sich auch das gezeigt, dass viele das bemängeln, ne, dass das einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Dabei sind sie doch diejenigen, die jetzt in der Schule sind und die da vielleicht mitreden könnten. Und das wird wirklich bemängelt, dass diese Beteiligung sich durchziehen muss, auch durch den gesamten Schulalltag, von den Themen, ne, über Gebäude, über auch so den Rhythmus, wie man lernt. Das ist wirklich ein guter Weg, wenn da Schulen wie eben die Peter-Glesel-Schule auf dem Weg sind.
Was ist denn eure Erfahrung oder was ist jetzt, was könnte der Grund dafür sein, dass Kinder und Jugendliche gar nicht in dem Maße beteiligt werden, wie sie sich das wünschen? Also liegt es daran, dass die Erwachsenen das möglicherweise gar nicht bewusst ist, dass Kinder und Jugendliche mitreden könnten? Oder ist es vielleicht auch eine Haltung, die sich über lange Zeit einfach etabliert hat, wie erwachsene Kinder oder Jugendliche sehen? Was sind die Gründe dafür?
Ja, also diese Haltung der Erwachsenen, das ist ganz entscheidend, weil oft werden, wie ich schon gesagt habe, Kinder und Jugendliche von oben herab eher betrachtet. Ne? Wie selbst Erwachsene, die es gut meinen, die glauben, dass sie eben für die Kinder und Jugendlichen sprechen, weil sie aus erwachsener Erfahrung sagen können, was gut für junge Menschen ist. Aber dieses für Jugendliche zu sprechen, ist nicht das Gleiche wie mit ihnen zu sprechen. Und diese Haltung haben eben viel zu wenige Erwachsene. Und das ist eben das, was den Unterschied macht für junge Menschen. Auch das, was eben sich unsere JugendexpertInnen sehr wünschen, auch die jungen Menschen, die wir in den Studien hören. Und da kommt noch hinzu, dass häufig eben geglaubt wird, wenn wir Kinder und Jugendliche wirklich ernst nehmen und fragen, was sie brauchen, dann würden die eine Art Wunschkonzert äußern und sich wirklich utopische Sachen ausdenken. Jedes Kind braucht ein iPhone, nur Markenklamotten und so weiter. Das ist aber wirklich, das steht in einem krassen Kontrast dazu, was wir aus unseren Studien wissen. Also die jungen Menschen, die wissen genau den Unterschied zwischen Luxus und Bedarf. Also so ein Zitat auch von unserem JugendexpertInnen-Team ist, ne, wenn wir in der Wüste stehen, dann wissen wir schon, dass wir Wasser brauchen und kein iPhone. Mhm. Aber sie wissen eben auch, wir brauchen ein Smartphone, um teilhaben zu können an der Kommunikation mit Gleichaltrigen, auch an Angeboten aus der Schule. Und aber es muss eben jetzt auch nicht unbedingt das iPhone sein. Und das zieht sich eben durch, dass sie wirklich ganz genau sagen können, das ist was, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und das ist auch etwas, was wir nicht brauchen. Und es ist sehr schade, dass Erwachsene das eben nicht so sehen können. Weil auch da könnte man ja sagen, warum wissen denn Erwachsene das besser, was sie brauchen? Die könnten ja auch ein Wunschkonzert äußern. Da hört man das aber nie, sondern es wird einfach sehr häufig über junge Menschen gesagt.
Was dafür spricht, dass das Bild, was wir als Erwachsene von jungen Menschen haben, tatsächlich verzerrt ist oder auf Vorurteilen möglicherweise beruht.
Ganz richtig. Ja, und also auch oft, wenn wir junge Menschen, also wenn man glaubt, junge Menschen schon irgendwie einbezogen zu haben, auch dann muss man sich hinterfragen, ob man das tatsächlich gemacht hat. Also wir hatten mal ein Beispiel, da war eine wissenschaftliche Tagung und da sind ein, zwei Jugendexpertinnen eben aus unserem Team hingefahren Und haben nachher gesagt, naja, so richtig teilhaben konnten wir nicht, denn da war eine ganz riesengroße Runde von Erwachsenen, die dann auf uns runtergeschaut haben, aber gar nicht unsere Sprache gesprochen haben und sich gar nicht wirklich auf unsere Ebene hinabbegeben haben. Und so ist es auch in vielen anderen Settings, dass es eben nicht reicht, mal einen einzigen Schülervertreter zum Beispiel in ein Parlament einzuladen, sondern man muss so Räume schaffen, wo man auf Augenhöhe irgendwie mit den jungen Menschen sprechen kann. Und es klar ist, es geht hier um ein Miteinander, daran interessiert ist, wie die Perspektive des jeweils anderen ist und nicht um so eine Art Pseudobeteiligung. Denn das ist was, was die jungen Menschen dann auch merken und wo sie auch nicht gerne mitmachen möchten.
Also wollte ich gerade sagen, also junge Menschen haben ja ganz starke Antennen auch dafür, ob etwas authentisch ist und ob sie tatsächlich ernst genommen werden, ne? Und reagieren da, glaube ich, auch sehr sensibel, wenn sie merken, das ist nicht der Fall.
Ja, ganz genau.
Ja. Du hast ja jetzt schon mehrfach dieses JugendexpertInnen-Team angesprochen. Kannst du mal etwas Näheres dazu sagen? Was ist das für ein Team? Wie ist das zusammengesetzt und was haben die denn für eine Aufgabe?
Ich habe das ja vorhin angesprochen, dass wir im Projekt Familie und Bildung schon lange unterwegs sind, zu überlegen, wie kann man eine bessere Politik für und mit Kindern und Jugendlichen machen. Wir haben da Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen einbezogen, aber eben vor einigen Jahren dann auch ein JugendexpertInnen-Team. Das sind 17 junge Jugendliche und junge Erwachsene aus NRW und ganz unterschiedlichen Kontexten, aus ganz unterschiedlichen Schultypen oder die jetzt mittlerweile auch eine Ausbildung machen, zum Teil ein Studium begonnen haben, die teilweise eben auch selbst Armutserfahrungen gemacht haben, einige ja, wie gesagt, andere nicht, die wir ausgewählt haben, weil sie sich mit dem Thema Kinderarmut befassen wollten und uns im Projekt beraten wollten, wie wir dieses Thema besser angehen können. Mhm. Und dieses Team hat diese Rolle zunächst gehabt, uns so ein bisschen Sparringspartner zu sein, aus jugendlicher Sicht zu sagen, damit seid ihr da auf dem richtigen Weg. Und diese Rolle haben sie über die letzten Jahre immer gehabt, aber eben auch sich darüber hinaus entwickelt. Also sie haben uns neue Themen mitgegeben, insbesondere auch dieses Thema Bildung fürs Leben, wie wichtig auch Schule in ihrem Leben ist, aber eben auch andere Themen, die wir neu dazugenommen haben. Und sie haben auch selbst angefangen, ExpertInnen für uns zu sein, auf verschiedenen Vorträge für uns zu halten, mit verschiedenen PolitikerInnen und anderen Akteuren eben ins Gespräch zu kommen. Und sie haben eine Idee gehabt, die wir ganz toll finden, nämlich sie führen jetzt mit wissenschaftlicher Begleitung zusammen Workshops mit anderen Jugendlichen und Kindern durch, sogenannte Peer-to-Peer-Workshops, in denen sie mit denen besprechen, was habt ihr denn für Bedarfe, damit ihr wirklich bei uns in Deutschland gut aufwachsen könnt, teilhaben könnt, eine gute Bildung erhalten könnt. Und ihre Idee war eben, dass man besser ins Gespräch kommt, wenn da jetzt ein anderer Jugendlicher oder junger Erwachsener sitzt, als wenn das jetzt jemand von uns Erwachsenen macht. Und das läuft wirklich sehr gut. Auch jetzt durch die Corona-Zeit ist es eben digital gelaufen. Und wir machen da jetzt im nächsten Jahr noch ein bisschen weiter und hoffen, dass wir da auch bald spannende Ergebnisse erhalten.
Ja, ich habe auch natürlich auch mal in eure Studien reingelesen. Was ich da auch einfach von der Herangehensweise her interessant fand, war, dass dieses Jugendexpertinnen-Team ja auch zu ganz verschiedenen Themen immer auch wieder eigene Statements damit veröffentlicht und aus ihrer Sicht schildert, wie sehen wir jetzt dieses Thema oder wo sehen wir da Handlungsbedarf oder Schwerpunkte. Also das fand ich auf jeden Fall sehr eindrücklich, dass ihr das da auch ernst nehmt, die jungen Leute da auch an der Stelle mit einzubeziehen.
So Studien haben sie da auch kommentiert, ne, diese Studie Children's Words Plus, die du angesprochen hast, aber eben auch andere Studien und dann eigene Broschüren veröffentlicht, wie sie das interpretieren. Und das ist sehr spannend, weil das ja auch teilweise nochmal ein bisschen von dem abweicht, wie wir Erwachsenen das sehen. Also vielleicht da mal ein kleines Beispiel aus Children's Words, da geben ca. 92% der jungen Menschen an, dass sie sich zu Hause sicher fühlen. Und wir haben gedacht, ach, das ist ja toll, das ist ja ein großer Wert, in Schule, Nachbarschaft und so weiter ist der Wert überall geringer. Und die Jugendlichen haben gesagt, nee, also das heißt dann ja, dass 8% zu Hause sich nicht sicher fühlen. Das ist eine große Zahl, das ist eine große, große Zahl. Und da sind wir erstmal aufgewacht, dass wir gesagt haben, ja, das stimmt natürlich. Also 8% ist eine ganze Menge, die sagen, zu Hause ist für mich kein sicherer Ort. Das nur als ein kleines Beispiel.
Ja, da ist dann die Perspektive die ganz andere und öffnet dann den Erwachsenen auch die Augen, zu sagen, ja, Jetzt schaue ich die Situation mal durch eure Augen an und dann ergibt sich da eine ganz andere Perspektive. Das Jugendexpertinnen-Team hat auch an einer Stelle was zum Thema Schule und Bildung gesagt. Das habe ich jetzt, zitiere ich jetzt mal aus einer Studie, die ich da gelesen habe oder einer Veröffentlichung von euch. Da haben sie geschrieben, wir fordern Schulen, die uns begleiten, nicht bewerten bzw. unter Druck setzen und die soziale Lern- und Lebensorte für uns sind. Wir wünschen uns Lehrer und Lehrerinnen, die unser Wohlbefinden im Blick behalten, die uns beteiligen, einbeziehen und ernst nehmen und uns die Kompetenzen vermitteln, die wir für das 21. Jahrhundert brauchen. Also eine ziemlich klare Vorstellung, finde ich, davon, wie sie sich Schule wünschen. Und da wäre jetzt so meine Frage an dich, wo siehst du Ansatzpunkte jetzt auch in deiner Funktion eben als Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung, als jemand, der da echt im Thema drinsteckt? Was müsste sich denn an den Schulen jetzt ganz konkret ändern, um diese Wünsche von Kindern und Jugendlichen auch an den Schulen besser berücksichtigen zu können? Also müsste man da jetzt wirklich, sage ich mal, Bildungspolitik völlig neu denken? Oder was wären so konkrete Stellschrauben, an denen man drehen könnte?
Ich glaube, eine ganz entscheidende ist ja die, dass junge Menschen eben mitwirken wollen, auch in Schule. Ne? Sie schreiben, dass Schule für sie ein ganz wichtiger Ort ist. Auch ein Zitat aus der Studie Children's Words Plus ist irgendwie, Schule ist ganz groß in unserem Leben. Und das haben auch eben unsere JugendexpertInnen so unterschrieben. Es ist nicht nur ein Ort, an dem sie lernen, sondern ein Ort, an dem sie viel Zeit verbringen, an dem sie auch leben wollen. Und da möchten sie auch daran beteiligt werden, wie das Ganze gestaltet wird. Das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, dass man das ernst nehmen sollte, wie man junge Menschen auch wirklich nicht nur bei Kleinigkeiten, sondern ne, auch bei der Gestaltung des Schulalltags, auch der Themen dort mit einbezieht. Denn das schafft ja auch eine ganz andere Lernatmosphäre und motiviert die jungen Menschen ganz anders, auch innovativ vielleicht sich einzubringen. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass sie Schule eben oft auch nicht als sicheren Ort erleben. Wir hatten eine Sitzung mit dem JugendexpertInnen-Team, die wirklich sehr, sehr schwierig war, weil es um die Ergebnisse aus Children's Worlds ging. Ein Ergebnis war da, dass über die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler, die da mitgemacht haben, schon Gewalt- und Ausgrenzungserfahrungen an Schulen gemacht haben. Und auch unsere jugendlichen Experten, Expertinnen haben viel zum Thema Mobbing berichten können. Gesagt, das ist, ne, das muss man eigentlich schon früh bekämpfen. Da reicht es nicht, wenn wir dann danach halt irgendwelche Programme machen, sondern wir brauchen von vornherein Schulen, die wirklich ein Miteinander ermöglichen und auch ein Vertrauen ermöglichen zwischen Lehrkräften, Fachkräften an Schulen eben und den Schülern selbst. So, dass man so eine gute Atmosphäre an den Schulen hat, das ist für sie ganz entscheidend, dass da auch eine Offenheit besteht, miteinander zu sprechen, auch wirklich bei Problemen füreinander da zu sein. Das ist ihnen auch sehr wichtig. Also auch da, ne, so das, was die Jugendlichen sagen und was die Studie auch gezeigt hat, das deckt sich da. Die Lehrerinnen, Lehrer sind oft Vorbilder oder sollten Vorbilder sein, aber im Alltag wird das dann leider doch nicht so gelebt oder auch Vertrauenslehrer. Viele wünschen sich da wirklich ein anderes Vertrauen und haben dann aber doch die Erfahrung gemacht, wenn sie Probleme haben und mit Problemen eben an die Lehrer, Lehrerinnen herantreten, dann werden sie nicht richtig verstanden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Ansatzpunkt, wo Schule es schon schaffen kann, ein besserer Ort für Kinder und Jugendliche zu sein, ein sicherer, ein vertrauensvollerer Ort, weil dann ist auch eine andere Lernatmosphäre da. Und ganz konkret, ne, das gibt uns das Jugendexpertinnen-Team auch mit. Sie wünschen sich natürlich auch eine bessere digitale Bildung. Das haben wir jetzt ja auch in der Corona-Situation ganz stark erlebt, dass da Schulen wirklich noch viel aufzuholen haben und dass junge Menschen teilweise da sogar weiter sind als ihre Lehrkräfte. Aber weil sie eben nicht einbezogen werden, sind sie auch nicht, ist es ihnen auch nicht möglich, da an Lösungen mitzuarbeiten. Das ist auch ein Ansatzpunkt. Und ein letzter Punkt, junge Menschen würden gerne eine Schule haben, die sie auch fürs Leben vorbereitet. Das heißt also so, ne, sie wollen dort lernen, wie man gut zusammenlebt. Das ist sicherlich auch dieses Thema eine gute Atmosphäre, das ich schon angesprochen habe, aber eben auch lernen, ne, zu handeln als Erwachsene, dann, ne, zu wissen, wo bekomme ich Unterstützung, wenn ich mal Hilfe brauche, wie sieht das Unterstützungssystem aus, auch lernen über Gesundheit, über Finanzen. Das sind Themen, die Ihnen auch sehr wichtig sind.
Also eigentlich wirklich sehr lebenspraktische Themen, kann man sagen, ne?
Auf
Also
jeden Fall.
wie gehe ich mit Geld um? Wie kann ich mich gesund ernähren? Oder wie kann ich irgendwie insgesamt für meine Gesundheit sorgen? Da kann man jetzt natürlich sagen, gut, das ist eigentlich Aufgabe der Eltern, so, sich um diese Dinge zu kümmern, den Kindern das zu vermitteln. Aber realistisch gesehen muss man ja sagen, dass das leider häufig gar nicht mehr stattfindet und dass Schule da einfach auch nochmal eine sehr viel breitere Aufgabe bekommen hat, als das sicherlich vor, sage ich mal, 20 Jahren, sage ich mal, der Fall war. Da hat sich mit Sicherheit auch einiges verändert.
Sicher, ich meine, Kinder sind heute auch viel länger an der Schule, als das irgendwie vor 10, 20 Jahren noch der Fall war. So also ganz häufig sind sie ganztägig da. Der Ganztagsausbau schreitet ja auch weiter voran und das bietet aber eben auch die Chance, in diesem Ganztag Schule nochmal anders zu gestalten, vielleicht auch einen anderen Rhythmus einzuführen, noch mehr Zeit für Freiräume, Rückzugsräume zu schaffen. Denn ne, das ist ein langer Tag auch für Kinder und Jugendliche, wo sie eben auch Freiräume benötigen und Zeit für sich selbst, aber wo sie eben dann auch mehr Chancen haben, solche Dinge zu erfahren, ne, diese lebenspraktischen Dinge, aber vielleicht auch sich auszuprobieren in bestimmten Hobbys oder Freizeitaktivitäten. Und da hat Schule heute natürlich noch eine ganz andere Funktion und Verantwortung, aber auch, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
Du hast ja jetzt auch gerade das Thema, wie geht es eigentlich den jungen Menschen in der Corona-Situation angesprochen? So Stichwort Digitalisierung war jetzt gerade so ein Punkt, den du angesprochen hast. Ihr habt ja auch zu diesem Thema tatsächlich auch Befragungen gemacht unter dem Stichwort Jugend und Corona. Das wurde ja auch von den Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main durchgeführt und ihr habt das ja mit ausgewertet, habe ich gesehen, und seid da auch mit beteiligt. Was ist denn da so, was sind die wichtigsten Ergebnisse? Also wie geht es eigentlich den jungen Leuten jetzt in dieser Corona-Situation?
Ja, Corona hat ja unser aller Leben verändert, aber ich glaube ganz besonders von jungen Menschen. Also gerade wenn man sich nochmal an den ersten Lockdown 2020 zurückerinnert, von heute auf morgen gab es Kontaktbeschränkungen, keine Schule mehr, Spielplätze geschlossen, keine Freizeitaktivitäten mehr. Und für junge Menschen hieß das, dass die komplette Alltagsstruktur, der Alltag so, wie sie ihn kannten, weggefallen ist und sie sich da neu organisieren mussten. Und da haben sich viele verloren und auch alleine gelassen gefühlt. Also wir sehen in der Befragung, dass dadurch eben auch 68% Zukunftsängste hatten, 70% sich einsam gefühlt haben, also eine ganz große Mehrheit. Und gleichzeitig gab es aber in den Medien ja eigentlich häufiger das Bild, dass Kinder und Jugendliche Regelbrecher waren, mal wieder eine Party irgendwo gefeiert haben. Und wenn überhaupt, dann ja, wurden sie als Lernende angesehen, die jetzt Sorgen hatten um ihr Abitur oder wo Erwachsene Angst hatten, dass das jetzt eine verlorene Generation werden könnte, weil sie ein paar Monate nicht in der Schule waren. Und das hat die jungen Menschen in der Befragung wirklich sehr erschreckt und auch unser Jugendexpertinnen-Team, die diese Befragung nochmal ausgewertet hat, erschreckt. Denn ein anderes Ergebnis ist, dass sich eigentlich die allermeisten wirklich an die Regeln gehalten haben, die auch sinnvoll fanden und mitgetragen haben, viele aber wirklich auch Angst hatten, Angehörige anzustecken und sich selbst zu infizieren. Und sie fühlten sich von der Politik auch überhaupt nicht gehört. Das ist ja auch kein Wunder, wenn wir eben diese mediale Berichterstattung sehen, wo sie eben nicht vorkommen als eine Gesprächspartner wirklich mit denen man spricht, nicht über die man spricht, wo es auch nicht um ihre Sorgen, um die ne, verlorene Zeit mit den Freunden, aber vielleicht auch um Dinge geht, die sie nicht nachholen können. Vielleicht ein Auslandsjahr, der Abiball, alles Dinge, die ja sehr entscheidend sind im Leben von einem jungen Menschen und die man aber auch nicht einfach dann 1 oder 2 Jahre später nochmal machen kann. Das heißt also, das war für Kinder und Jugendliche eben besonders schwer. Und ganz, ganz hart hat es auch hier mal wieder die Kinder in Armut getroffen. Also diese geschlossenen Schulen, die weggefallenen kostenfreien Mittagessen, auch der günstige Einkauf vielleicht bei den Tafeln oder andere Unterstützungsangebote, die von heute auf morgen zu waren, das hat gerade eben diese Gruppe besonders in Bedrängnis gebracht. Und wir wissen zwar, dass die allermeisten Jugendlichen ein internetfähiges Endgerät haben, das ist aber ganz häufig eben ein Smartphone. Hintergrund aus einer Befragung vor der Corona-Zeit wissen wir, dass circa ein Viertel aller Haushalte mit Kindern, die in Armut leben, keinen PC mit Internet haben. Mhm. Das wird sich in der Corona-Zeit nicht so stark geändert haben. So gerade für die war es eben dann wirklich sehr, sehr schwer, das Distanzlernen durchzuführen. Und insbesondere auch, weil gerade diese Gruppe ja sehr beengt lebt, dass da ist das Lernen sehr, sehr schwer, wenn man das zu Hause machen muss. Und da fehlen natürlich auch dann die Rückzugsorte und es kommt vermehrt zu Konflikten. Also gerade für diese Gruppe war die Zeit sehr schwer. Und wir sehen das eben auch in der Befragung, dass junge Menschen, die sich Sorgen um ihre finanzielle Situation machen, dass die auch noch belasteter sind als andere.
Was siehst du da für Handlungsbedarf? Also wenn du jetzt hier einen Politiker vor dir hättest, bei dem du dir was wünschen dürftest für diese jungen Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, was wären Wünsche an politische Entscheider jetzt aufgrund eurer Studienergebnisse?
Ganz klar wünschen sich die jungen Menschen da, dass das digitale Lernen an den Schulen besser wird, also dass es da eine bessere digitale Ausstattung für alle Kinder und Jugendlichen gibt und auch bessere Konzepte, die dort umgesetzt werden. Aber ganz klar ist auch, dass sie eigentlich gerne zur Schule gehen und sich da gerne einbringen würden, wie es sichere Konzepte geben könnte. Und da fühlen sie sich doch schon ziemlich verloren. Und das würde ich auch wirklich jedem mitgeben. Kinder und Jugendliche haben da ja auch eine Meinung. Die sind Expertin und es ist sehr schade, dass sie nicht einbezogen werden dabei, wie man vielleicht Lösungen findet, jetzt gerade in der Corona-Zeit, aber auch danach. Also ein schönes Beispiel ist jetzt wieder hier in NRW der Wegfall der Maskenpflicht. Da hatte sich die LandesschülerInnenvertretung dagegen ausgesprochen und es ist eigentlich sehr schade, dass es dann von Seiten der Politik keine Reaktion darauf gibt, was sich die Schülerschaft wünscht. Und Ähnliches haben wir auch, wenn wir jetzt ins Kleine gucken bei den Schulen. Also wir hatten einige Jugendliche, die gesagt haben, ja, sie könnten sich ja einbringen an der Schule. Sie könnten ja ihre Expertise beispielsweise mit digitalem Lernen, digitalen Konzepten einbringen und sind da aber eben oft nicht auf offene Ohren gestoßen in den Schulen bei den Lehrkräften. Das ist sehr schade, weil da verschenken wir, glaube ich, sehr viel. Mhm. Und ich glaube, insgesamt ist es wirklich jetzt ganz wichtig, dass wir es ernst nehmen, Kinderarmut zu beseitigen, weil gerade diese Gruppe in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr stark gelitten hat. Also da muss jetzt wirklich schnell was passieren. Und eine Sache ist auch, ich meine, ne, du hast auch ein Kind, ich habe auch eins. Wir wissen, dass wir Eltern sind in der Corona-Situation sehr belastet gewesen durch die Verpflichtungen, zu Hause zu arbeiten, sich um die Kinder zu kümmern, die Sorgen, die man natürlich dann auch hat um die Gesundheit. Und das spiegelt sich oft eben auch aufs Familienklima wieder. Also die Eltern dürfen wir auch nicht aus dem Blick lassen, denn da muss jetzt auch was getan werden, dass sich Familien wieder erholen können, wieder zu Kräften kommen können und wieder zusammenwachsen können. Mhm. Wir hoffen mal, dass das jetzt in den nächsten Wochen nicht wieder allzu schlimm wird. Die Zahlen sprechen ja leider gerade dagegen, aber wenn es dann gegen den Sommer geht, dann müssen da gute Konzepte her. Mhm. Denn das hilft dann eben auch den jungen Menschen.
Genau, wenn es den Eltern gut geht, geht es in der Regel auch den Kindern gut. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Ne? Genau. Ja, das sind ja sehr, sehr spannende Studien. Also du hast mir ja auch schon so einige Links auch zugeschickt. Das werden wir dann natürlich auch mit veröffentlichen. Also wer Interesse hat, sich da auch nochmal näher in diese Themen hinein zu vertiefen, kann das alles auch auf eurer Internetseite nachlesen. Und das werden wir natürlich auch hier passend zum Podcast mit verlinken. Und ich habe jetzt an dich, liebe Sarah, noch eine Abschlussfrage. Ich fände es immer schön, wir haben jetzt auch über vieles gesprochen, was nicht so optimal läuft oder wo wirklich auch Handlungsbedarf ist, vielleicht jetzt nochmal so ein positives Schlussbild zu zeichnen, so im Sinne von, wenn du so über die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland nachdenkst, auch von dem, was du jetzt so berichtet hast, welche drei Wünsche hättest du für junge Menschen in Deutschland, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest und es würde tatsächlich in Erfüllung gehen?
Als erstes wünsche ich mir, dass wir in der nächsten Legislaturperiode weiterkommen, was die Bekämpfung von Kinderarmut angeht. Da stehen die Chancen jetzt ja ganz gut Kindergrundsicherungskonzepte sind da in aller Munde. Das wäre etwas, was Kinderarmut, finanzielle Armut ja stärker vermeiden könnte, als es bislang der Fall ist. Und finanzielle Armut hängt eben sehr, sehr stark auch mit Bildungsarmut, mit mangelnden Bildungschancen zusammen. Und ich würde mir sehr stark wünschen, dass es eben bessere Chancen für Kinder und Jugendliche auf eine gute Bildung und auch gute Teilhabe an unserer Gesellschaft insgesamt geben würde. Das wäre mein erster und großer Wunsch. Der zweite, mindestens genauso große, ist, dass Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft ernst genommen und beteiligt werden, und zwar auf allen Ebenen. Das fängt an in Familie, Kita und Schule, aber das geht auch weiter in die Politik. Wir haben auch ein ganz tolles Zitat von unseren JugendexpertInnen: mit dem Virus kann man nicht verhandeln, mit uns schon. Ich finde, das ist wirklich ein ganz tolles Angebot, das die jungen Menschen uns da machen. Und das ist was wir annehmen sollten. Mit jungen Menschen kann man sprechen, wenn man ihnen wirklich offen und vertrauensvoll entgegentritt und wirklich Interesse daran hat, etwas von ihnen zu lernen, von ihnen zu erfahren und mit ihnen in den Austausch zu gehen. Ich würde mir sehr wünschen, dass das Erwachsene eben auf allen Ebenen machen würden. Und schließlich wünsche ich ihnen Schulen, die wirklich ein Lebensort für sie sind, da auch mit einer guten personellen Ausstattung, guten Räumlichkeiten, auch Lehrkräften, die armutssensibel sind, die die Schule wirklich als einen inklusiven Ort gestalten möchten. Und das ist etwas, was für Kinder und Jugendliche entscheidend ist, dass sie ja sehr einen sehr großen Teil ihres Lebens auch an Schulen verbringen.
Mhm. Genau. Ja, das sind drei Wünsche, die ich auch wirklich gut unterstreichen kann, und wünsche mir auch, dass da in der Zukunft einiges in diese Richtung passiert. Und ja, vielen Dank auch, dass ihr da auch einen wichtigen Beitrag zu leistet mit eurer Arbeit. Das ist wirklich auch von den Ergebnissen her wirklich auch beeindruckend und sollte aufrütteln, auch meiner Meinung nach.
Ja, vielen Dank dir. Den Dank kann ich ja auch zurückgeben an euch.
Sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Und ja, danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr Fragen, dann stellt sie uns gerne. Lasst uns darüber auch miteinander ins Gespräch kommen. Die Peter-Glesel-Stiftung ist ja auch sehr daran interessiert, auch über innovative Bildungskonzepte mit euch ins Gespräch zu kommen. Lasst uns da im Austausch sein. Liebe Sarah, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast, und weiterhin auch ganz viel Freude bei deiner Arbeit.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glesel-Stiftung.